Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge, da spreche ich mit Banan Sakbani und Kotaiba Kadri. Ich möchte euch beide ganz kurz vorstellen. Banan ist in Damaskus zur Welt gekommen, sie ist von dort mit ihrer Familie zuerst in die Türkei geflüchtet, dort hat sie die Mittelschule besucht und seit 2017 lebt sie jetzt in Wien, wo sie auch das Bundesrealgymnasium besucht hat und ihre Matura mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat. Sie ist Musikerin, sie ist Preisträgerin des mehrsprachigen Redewettbewerbs Sachs Multi und sie hat sogar schon ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Meine Flucht und ihre Begleiterinnen. Kotaiba Kadri ist ebenfalls in Damaskus geboren und er ist 2015 nach Österreich gekommen, wo er Politikwissenschaften, Bachelor und Master an der Uni Wien studiert hat. Und derzeit macht er noch einen Master, nämlich in Crisis und Security Management an der Universität Leiden in den Niederlanden. Er engagiert sich außerdem als Integrationsbotschafter bei der Initiative Zusammen Österreich und er ist Kochkursleiter, wo er nämlich durch das Kochen syrische Spezialitäten zwischen den Kulturen vermitteln möchte. Leider haben wir heute nichts zum Essen da, das holen wir nach. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, liebe Banan, lieber Kotaiba, wir wollen ja heute vor allem über den Regimewechsel in Syrien sprechen. Ich werde mehrere Spezialfolgen dazu machen und ich möchte natürlich die Tatsache nutzen, dass es mittlerweile sehr viele Syro-Österreicher oder Austro-Syrer, wie man es nennen mag, gibt Menschen, die selber das Land kennen, die aber auch Österreich, die österreichische Innenpolitik und die österreichische Debattenlandschaft sehr gut kennen. Und das trifft auf euch beide zu. Ihr seid beide in sehr jungen Jahren nach Österreich gekommen. Ihr seid in der syrischen Community hier verwurzelt. Ihr kennt aber auch österreichische Mentalitäten und Gepflogenheiten. Und wie gesagt, ihr kennt auch die österreichische Politik, vor allem auch was Migration und Innenpolitik betrifft. Ich möchte euch deshalb vielleicht ganz am Anfang mit einer grundlegenden Frage konfrontieren, wo ich mir vorstellen kann, dass da gar keine pauschale Antwort gibt. Aber wie würdet ihr denn sagen, wie geht's denn Syrerinnen und Syrern heute, die in Österreich leben, die nach Österreich geflüchtet sind und die natürlich aus der Ferne diesen Regimewechsel miterlebt haben, auch miterlebt haben, was mit Verwandten, Freunden, Bekannten passiert, die aber gleichzeitig auch die politische Debatte hierzulande verfolgt haben?
Danke, dass wir hier sein dürfen. Nochmals freut mich wirklich sehr heute. Ich hätte mir nie vorgestellt, zu so einem Thema zu diskutieren in meinem Leben, weil natürlich also aufgrund der Flucht und dann irgendwann mal aufgrund der Aussichtslosigkeit der Chancen im Land man irgendwann mal auch die Hoffnung verliert. Also ich bin auch noch quasi, das ist glaube ich das erste Interview, das ich auch wage zu geben zu dem Thema, weil ich auch lange auch meine Freude genießen wollte und lange auch mal mitverfolgen wollte, was abgeht und um zu verstehen, was jetzt auch die Situation wirklich ist. Ich glaube, dann am Ende habe ich mich entschieden, dass die Freude auf jeden Fall überwogen hat und die 50 Jahre Unterdrückung und Diktatur, unter denen ich auch geboren wurde und meine Eltern, die ist vorbei. Das ist eine Phase, die vorbei ist. Das ist einfach auch ein neues, schönes Kapitel und es kann auch ein schönes Kapitel sein für Syrien, vor allem was jetzt die neue Verfassung angeht. Ich studiere Rechtswissenschaften, das ist das meiste, was mich interessiert, wie die rechtliche Lage dann auch abgesichert werden wird in dem Land, wie die Regierung stabilisiert wird, ob dann Wahlen geben wird, was abgehen wird. Das sind alle sehr, sehr aktuelle Fragen, über die man sehr viel in den Medien auf vielen Sprachen mittlerweile lesen kann, weil es englische, französische, deutsche, österreichische, arabische Berichterstattung gibt und man kann sich verschiedenster Facetten Meinungsbildung, Arbeit leisten und in der Phase war ich jetzt sehr intensiv seit dem 8. Dezember und deshalb ja, das erste Mal, dass ich auch in die Öffentlichkeit gehen wollte, erst zu spät, weil eben ich hatte viel zum Abarbeiten und zum Mitverfolgen. Also auf jeden Fall, die Freude ist riesig und auch aber die auf jeden Fall die Neugier, was jetzt kommt.
Ich kann mich nur einfach halt anschließen. Die Freude ist groß. Das war nicht zu erwarten und vor allem, das kam sehr überraschend, also nicht nur für uns Syrerinnen und Syrer, sondern auch für die ganze Welt. Innerhalb 11 Tagen nach circa 14 Jahren Krieg, also passierte das und jeder freut sich. Aber an dieser Stelle muss man auch erwähnen, dass einige Menschen speziell die in Europa, die auf der Flucht oder die einfach halt den Fluchtstatus in Europa haben, fühlen sich auch, also haben so gemischte Gefühle sozusagen. Also gemischt im Sinne, es geht ihnen gut, weil sie sich einfach halt freuen, dass das Regime, welches sie zu Geflüchteten gemacht hat, jetzt gestürzt wurde und trotzdem
selber fluchten auch, musste.
Genau, also selbst einfach halt zu Flüchtling geworden ist.
Ja. Asylant in Russland.
Asylant in Russland. Genau, so soll aussprechen. Genau.
Und auch sie sich einfach gleichzeitig in Sicherheit hier befinden und das ganze Chaos über die letzten Monate einfach halt in Syrien nicht miterleben müssten. Das ist einfach ein Thema oder einfach ein Grund für die Freude. Aber es geht auch ihnen oder beziehungsweise bestimmte Personen unter ihnen nicht so gut, weil, also wenn wir hier einfach von subsidiär schutzberechtigten Menschen einfach sprechen, die machen sich so Sorgen um ihre Zukunft, um ihre Familien auch. Sie wissen nicht, ob ihr Schutzstatus verlängert wird. Aber auch Personen, die zum Beispiel noch den vollwertigen Asylstatus haben und auf ihre Familien immer noch warten und jetzt sie aufgrund der neuen Regelungen zum Stopp der Familienzusammenführung sie nicht nach Österreich nachholen können. Ihnen geht es nicht so gut. Also ich habe das Gefühl, dass Ihnen so das Sicherheits- und Stabilitätsgefühl fehlt, welches Sie einfach am meisten früher in Österreich und in Europa geschätzt haben. Das fehlt Ihnen, also fehlt zumindest vielen von Ihnen jetzt momentan. Und also Sie haben, wie gesagt, dann gemischte Gefühle. Also Sie freuen sich auf der anderen Seite machen sich so viele Sorgen.
Und Angst ist natürlich auch ein Stichwort, das wichtig ist. Weil am Ende, wenn man eben genau aus dem Grund, also der Grund rein rechtlich, aus dem man geflohen ist, ist jetzt weggefallen. Und das ist jetzt die Frage. Wenig Judikatur gibt's, weil die Sache erst seit dem 8. Dezember passiert ist. Das heißt, ich habe auch sehr viel versucht zu recherchieren beim VfGH, beim VwGH. Gibt's ganz wenig. Beim VfGH gibt's 4 Entscheidungen, VwGH 12, wo es darum geht, um nicht mal syrische Geflüchteten, sondern es geht manchmal auch um Staatsangehörige, die dann Menschen heiraten, die dann selber geflüchtet sind aus anderen Ländern, Nigerien oder Afrika, andere Ländern. Und da meistens wird dann geschaut, ob die Aufrechterhaltung der Ehe tatsächlich stattfindet. Das heißt, wenig wird in der Judikatur darauf eingegangen, wenn jetzt ein Fluchtgrund wegfällt. Vielmehr, ob jetzt wirklich der Fluchtgrund besteht. Und das ist eben das Problem auch in der Anwaltskanzlei, wo ich jetzt arbeite. Wir arbeiten im Bereich Fremden- und Asylrecht. Wir unternehmen Recherchen und versuchen auch den Stand der Dinge zu verfolgen. Aber die Herausforderung ist natürlich da, dass es wenig Judikatur gibt. Tatsächlich aber im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz, NAK kurz, gibt es die Thematik, dass eben unter 5 Jahren die Abschiebung dann droht. Also wenn man weniger als 5 Jahre sich im Bundesgebiet aufgehalten hat, das sind meistens in den Fall als subsidiär Geschützte, weil sie eine Aufenthaltsberechtigung kriegen für 1 bis 3 Jahre. Entsprechend sind sie viel weniger als 5 Jahre hier. Wenn sie schon einmal verlängert haben, dann sind sie auf der sicheren Seite, weil dann haben sie diesen Zeitraum überschritten und können dementsprechend wahrscheinlich eine Daueraufenthalt EU beantragen oder sie können zum Asylberechtigtenwechsel, wenn nochmal im Akt geschaut wird, ob die Gründe vorliegen. Jetzt mit dem Wechsel sind die Gründe schwer zu erforschen und zu ermitteln seitens den Behörden. Und das ist die Herausforderung jetzt wie die österreichische, nicht nur Politik, weil das ist das eine immer, aber dann gibt's das Rechtliche. Und da wird meiner Meinung nach politisch sehr viel mit Ängsten der Menschen auch manchmal umgegangen und wenn ich sagen darf, gespielt. Aber das Rechtliche gibt's auf der anderen Seite, das Rechtliche ist immer noch absichernd meiner Meinung nach, weil viele der syrischen Geflüchteten, die Mehrheit hat asylberechtigt und entsprechend sind sie mehr als 5 Jahre da. Ich bin jetzt 8 Jahre da, also bin eigentlich nicht mal Ende 2017 gekommen. Also bin ich auch auf der sicheren Seite. Und da muss man differenzieren, um die Menschen richtig auch anzusprechen, weil ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema. Da darf man nicht einfach mit Stichworten in der Politik kurz umhauen. Da muss man sich auch das Rechtliche dahinter anschauen.
Ja, das war Stichwort einfach Rechtswissenschaft. Wir nennen das in der Sozialwissenschaft die ontologische Unsicherheit. Das ist einfach so eine Art Ungewissheit über die Zukunft. Das betrifft die Menschen und das hat negative Konsequenzen für sie. Also das in der Sozialwissenschaft, das ist auch ein großes Thema, welches sowohl Menschen als auch Staaten und große Gruppen einfach auch betrifft. Also das kann ich nur zustimmen. Also dass die Angstsituation richtig eine schreckliche Situation ist.
Ich glaube, was in Österreich wirklich auch noch zusätzlich zu dieser Verunsicherung beigetragen hat, war ja die Tatsache, dass man unmittelbar nach dem Regimewechsel, ich glaube wirklich in den ersten beiden Wochen danach, schon diese Aberkennungsbescheide ausgeschickt hat, die ja auch ein wenig so ein rechtlicher Kniff waren. Also für alle, die da jetzt nicht in den Untiefen des Fremdenwesens in Österreich drinnen sind, man hat im Grunde jenen Menschen, die einen Schutzstatus haben, also sowohl Asylberechtigten als auch subsidiär Schutzberechtigten, die aber diesen Titel erst vor 5 Jahren oder noch kürzer erhalten haben. Da wäre es von rechtens her möglich, dass, wenn der Schutzgrund wegfällt, auch der Asylstatus wegfällt. Die haben sehr, sehr schnell die Info bekommen, es wird derzeit geprüft, ob ihr ursprünglicher Schutzgrund noch vorliegt. Ja, und das hat zu einer massiven Verunsicherung in der Community geführt. Gleichzeitig fand ich es ein wenig widersprüchlich, dass man gesagt hat, ah ja, jetzt ist Regimewechsel, Rückführungen gehen jetzt ja wieder. Und da denke ich mir immer, man kann nicht auf der einen Seite sagen, Asylentscheidungen werden ausgesetzt, ja, aus gutem Grund, weil wir haben derzeit keine Länderberichte aus Syrien. Wir wissen, wie ihr beide jetzt auch dargelegt habt, aktuell nicht, wie sich die Lage entwickelt, welche Gruppen, auch welche Minderheiten sicher sind oder nicht sicher sind. Ich kann also jetzt aktuell keine Asylentscheidung im Positiven wie im Negativen treffen. Ja, das ist legitim, das ist in den meisten europäischen Ländern ausgesetzt worden. Aber ich kann umgekehrt nicht sagen, aber Rückführungen gehen, weil dadurch würde ich ja anerkennen, dass Syrien sicher ist. Ja, und das kann ich nicht sagen. Aktuelles Beispiel ist übrigens, dass der österreichische Innenminister gemeinsam mit der deutschen Innenministerin nach Syrien reisen wollte und diese Reise kurzfristig abgesagt werden musste, weil es eben nicht möglich war, für deren Sicherheit aufkommen zu können. Es war nicht klar, ob da nicht auch eine Terrormeldung vorliegt und ob die ganze Reisetruppe dann nicht auch massiver Gefährdung ausgesetzt gewesen wäre. Und dann hat man kurzerhand gesagt, wir müssen diese Reise verschieben. Und das ist natürlich schon ein wenig widersprüchlich, nicht? Weil ich kann nicht auf der einen Seite behaupten, es ist sicher genug, dass die Leute dauerhaft zurückkehren und die Minister dieser beiden Aufnahmeländer, die können nicht einmal einreisen, so unsicher ist die Lage. Also das verdeutlicht mal wieder, wie du jetzt auch gesagt hast, Bannern, da wird auch ein bisschen so politisches Kleingeld damit gemacht, was leider in diesem Bereich sehr, sehr häufig ist. Habt ihr eine Wahrnehmung, was jetzt auch die Stimmung in den, ich meine, es gibt ja die syrische Community, gibt's ja gar nicht, ja. Es gibt ja unterschiedliche Vereine, es gibt unterschiedliche Gruppierungen, es gibt Menschen, die schon sehr lange mittlerweile hier sind, über 10 Jahre. Es gibt mittlerweile auch gar nicht so wenige Personen, die die Staatsbürgerschaft beantragt haben und bekommen haben. Ja, auch da ist natürlich überhaupt Rechtssicherheit gegeben. Es gibt Menschen, die noch nicht so lange hier sind. Generell kann man sagen, dieser Rückkehrwunsch, der schon doch da ist und wo ich in den ersten Tagen nach dem Regimewechsel verspürt habe, viele haben ganz spontan gesagt, jetzt könnte ich wieder zurückgehen, jetzt könnte ich wieder in die Heimat wirklich final zurückkehren und dort an mein altes Leben vielleicht anschließen oder zumindest wieder mit meiner größeren Familie, Verwandtschaft vereint sein. Wie nehmt ihr denn aktuell da diese Stimmung wahr, nachdem jetzt die erste Euphorie schon ein wenig verflogen ist, ja, wo halt wirklich die Freude überwogen hat? Sind die meisten Leute noch sehr abwartend? Kennt ihr Personen, die auch schon konkrete Rückreisepläne schmieden? Oder ist jetzt das Pendel wieder in die andere Richtung ausgeschwungen und man hat gesagt, eigentlich, wir wissen nicht, die meisten würden bleiben wollen. Gibt's da so ein quasi Stimmungstest bei den Menschen, mit denen ihr in Kontakt seid?
Also ich muss ehrlich sagen, da muss man sehr stark differenzieren, von wo die Leute zurückkehren. Das muss man sich genau anschauen. Die meisten Geflüchteten aus Syrien halten sich nicht in Europa auf, das ist auch eine Tatsache, sondern aufgesplittert in der Türkei, Libanon, Jordanien. Also da muss man auch genau differenzieren. Und das war immer eine Debatte, wo ich in Workshops als Integrationsbotschafterin gegangen bin, war dann die erste Frage, die ich gestellt habe, den SchülerInnen, wenn ihr gedroht seid, wohin würdet ihr flüchten? Alle haben gesagt, ins nächste Nachbarstaat, in den nächsten Nachbarstaat. Und das ist auch so eine Tatsache. Politisch wird so getan, als wären jetzt alle SyrerInnen, die ja 10, 14 Millionen innerhalb und außerhalb des Landes, die geflüchtet sind, nach Europa gekommen. Tatsache ist aber, dass sich nicht mehr als 5 Millionen SyrerInnen in ganz Europa befinden und die andere Hälfte, wahrscheinlich 2-3 Millionen in der Türkei. Ich kann jetzt nicht genaue Zahlen nennen, weil es auch keine genauen, exakten gibt. Ja, vielleicht 1,5 sogar mehr, weil auch in Libanon gibt es das Problem des Registrierens. Wahrscheinlich kannst du mehr sagen zu den Zahlen im Libanon der syrischen Geflüchteten.
Also rund eine Million, also rund die Statistiken. Eine Million. Aber das Problem ist in allen diesen Nachbarländern, dass man keine valide Statistik hat. Also
genau.
Weil viele einfach informell sich aufhalten, auch dort, die nicht umgefasst, also halt
erfasst sind im System. Plus, genau. Dass die UNO das dort vor Ort verwaltet direkt. Das heißt, der libanesische Staat hat nicht so wirklich die NGOs haben die ganze Fluchtgeschichte quasi und Thematik unter Kontrolle. Und das ist das Problem. Und das jetzt möchte ich als Argument nutzen dafür, dass wenn man sagt, wer kehrt zurück? Naja, die meisten, die ich auch kenne, die zurückgekehrt sind, sind aus diesen Nachbarstaaten, weil die Lage auch für Geflüchtete dort keine zumutbare ist. Aber wenn ich als Flüchtling in Europa mich aufhalte, wo ich den Bildungszugang habe, ja, eine Matura abschließen kann, dann Rechtswissenschaften studieren kann, dann bildet es für mich ja eine weitere Zukunft. Es machen sich für mich weitere Türen auf und der erste Gedanke beim Wegfall des Regimes ist nicht die Rückkehr, sondern wie balanciere ich jetzt mein Leben weiterhin zwischen den beiden Staaten? Und das ist halt eine sehr wichtige Frage, die auch die Politik übersieht. Das ist auch ein Wunsch der Menschen, die ich in den letzten 2-3 Monaten wahrgenommen habe. Diejenigen, die hier studieren, diejenigen, die hier in die Schule gehen und auch ihre Eltern dabei haben wollen. Ja, es ist auch eine Sache, okay, ob die Familie sich nochmal schon wieder trennt, das ist ja auch eine Flucht in einer Flucht, aber nicht eine Flucht der Absicht quasi oder einer Vertreibung, sondern ja eine Rückkehr, die dann gezwungenermaßen stattfinden würde. Und das ist dann die Thematik, die man beachten muss. In meiner Community oder in meinem Umfeld habe ich nicht so viele Rückkehrungen oder Rückkehrentscheidungen auch schon gelesen. Ich muss ehrlich sagen, es kamen diese Aberkennungsverfahren. Ein paar Freunde haben das mir dann geschickt zum Anschauen, was das ist. Aber da wird erst ermittelt. Und ich konnte sie auch beruhigen. Es wird erst ermittelt. Ich bin mir sicher, in den nächsten 6 Monaten erst hört ihr vielleicht was von einem Gericht oder einem Beschluss oder einer Ladung zu einer öffentlichen mündlichen Verhandlung. Oder vielleicht müsst ihr schon jetzt einen Anwalt finden, der eine Einstellung beabsichtigen kann, Einstellung des Aberkennungsermittlungsverfahrens, weil es ja grundlos geschieht bei manchen, die schon über 5 Jahren hier sind, gesetzlich.
Ja, auch, also ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, der oder die einfach nach Syrien zurückgekehrt ist, also soweit, also weiß nicht, wie die Lage sich in Zukunft einfach entwickeln wird. Aber wenn man die Lage in Syrien beobachtet, wird schnell klar, dass das Leben oder das Land nicht stabil und das nicht sicher ist. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle hier. Am Anfang, die Menschen, glaube ich, war die Freude sehr groß. Also haben die Menschen dann direkt einfach an Rückkehr gedacht. Und das Regime ist weg. Alle Probleme sind einfach gelöst. Mhm. Man kann zurückkehren.
Aber die Infrastruktur fehlt.
Genau, also ja. Danach haben aber dann schnell realisiert, dass die Lage ist nicht so einfach utopisch einfach ist, wie sie sich das vorgestellt haben, sondern dass es einfach richtig, dass den Menschen dort richtig schlecht geht. Vor allem zum Beispiel, es gibt Gegenden oder Viertel, Wohnviertel, die total zerstört sind. Also als ich in Syrien war, habe ich nicht wissen können oder nicht realisieren können, wo unser Haus stand, weil die ganze Gegend zerstört war. Gott sei Dank haben meine Eltern ein zweites Haus, in dem sie immer noch leben. Aber man soll hier berücksichtigen, dass einige Menschen wirklich kein Zuhause mehr haben, in das sie zurückkehren können. Und noch zusätzlich, es fehlt an grundlegender Infrastruktur. Es sind also die Berichte, wir sagen, dass über 6.000 Schulen zerstört sind. Also da sind die Statistiken auch hier nicht unbedingt valide, weil es wird immer noch einfach alles erfasst. Und deshalb glaube ich nicht, dass viele Menschen momentan einfach zurückkehren werden. Es sei denn, ihre Lebensverhältnisse im Aufenthaltsland noch schlechter sind, als was sie in Syrien erwartet.
Und deshalb gern die meisten aus der Türkei und dem
Libanon
zurück.
Genau, das könnte vielleicht aus der Türkei, aus dem Libanon, vielleicht in den Camps in Jordanien. Aber ich glaube
nicht. Die meisten sagen, anstatt dass ich in einem Camp lebe, dann gehe ich auf die Trümmer meines Hauses und baue wieder. Anstatt dass ich in einem Zelt bin, dann baue ich halt mein Zelt dort auf.
Genau.
Also da muss man halt differenzieren.
Sagen wirklich einige. Ja. Und deshalb kann ich mir schwer vorstellen, dass Menschen vielleicht unter anderem aus Europa zurückkommen, also zurückgehen in der absehbaren Zukunft. Also Ich glaube, das braucht noch Zeit und das kommt auch auf ihre Situation in Europa an. Also einige Menschen jetzt führen ein erfolgreiches Leben hier. Sie haben sich ein gutes Leben aufgebaut. Also ihre Kinder gehen in die Schulen. Einige sprechen nicht einmal die arabische Sprache mehr, also sondern eher nur die deutsche Sprache. Also es gibt schon einige Herausforderungen bzw. auch Anreize, dass sie einfach in Europa weiterhin aufhalten.
Und das ist eine ganz spannende Thematik, nicht, wenn man die Freude überwogen hat und man auch schon, weil man so weit weg vom Land war, ja, ich war jetzt 12 Jahre weit weg, ich habe mir nicht vorgestellt, ich habe sehr, sehr viel darüber gehört, was für Zerstörung passiert, was für Korruption abgegangen ist und wie viele Gebäude nicht mehr dort stehen, wo sie mal waren, aber das, die Vorstellung, ich glaube, weil du schon auch schon vor Ort warst, die Vorstellung ist eine ganz andere. Und sobald ja das Regime weggefallen ist, sind so viele Videos in Verbreitung gegangen, in so schnellsten Sekunden, wo man Gegenden und Gebiete gesehen hat, die davor verboten waren, unter dem Regime im Fernsehen ausgestrahlt zu werden. Das heißt, die meisten Menschen haben sich auch diesen Ausmaß der Zerstörung meiner Meinung nach nicht vorgestellt, zumindest ich nicht, ja.
Wir haben es jetzt eh schon erwähnt, Kotaiba, du warst ja seit dem Regimewechsel schon in Syrien. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du deine Erfahrungen dort uns vielleicht schildern kannst. Du bist relativ bald hingeflogen, ich glaube im Jänner noch. Ja, also am 8. Dezember war der Regimewechsel und im Jänner dann hast du gesagt, du möchtest nach so langer Zeit, muss man sagen, wieder zurückkehren und dir das mal anschauen. Wahrscheinlich ging es da auch darum, Verwandte, Freunde, Bekannte mal wiederzusehen. Du hast gesagt, auch die Wohngegend, wo du warst, die eigentlich gar nicht wieder zu erkennen war. Kannst du uns da ein bisschen vielleicht geistig mitnehmen auf diese Reise? Wie ist es dir da gegangen? Auch mit welchen Emotionen fliegt man dahin? Bist du alleine hingeflogen? Wie lange warst du dort? Welche Gegenden hast du besucht? Welche Eindrücke hast du gewonnen?
Sehr gerne. Also ich war circa 11 Tagen, also ich habe es circa 11 Tage einfach dort verbracht. Der Hauptgrund, warum ich dort hingeflogen bin, die Sehnsucht nach dem Land, aber auch nach meinen Eltern. Also weil ich habe in den letzten 10 Jahren, seitdem ich geflüchtet bin, meine Eltern nur 2-mal gesehen, sogar meinen Papa nur 1-mal. Und in so großem Abstand. Also meinen Papa habe ich das letzte Mal vor circa 5 Jahren gesehen und meine Mama vor 3 Jahren und einmal noch vor 5 Jahren. Also die Sehnsucht ist groß, aber auch die Freude. Also ich wollte, also das miterleben, was in Syrien einfach passiert ist. Also ich habe die ersten so 3-4 Jahre vom Krieg und von der Revolution miterlebt, demonstriert, mitgemacht bei vielen Sachen. Und mir hat die Freude dann einfach halt gefehlt, weil zum Zeitpunkt, wo ich dabei sein musste, war ich nicht dabei, leider. Und deshalb bin ich kurz, also
es gab auch in Wien Demos, aber die waren zu wenig dann.
Ja, also ich war zu dieser Zeit in den Niederlanden, konnte ich leider einfach halt nicht daran teilnehmen, aber auf jeden Fall ist auch, wenn man an diesen Hauptorten in Damaskus an Demos teilnimmt, als Freude, ist es anders, als wenn man einfach im Ausland demonstriert. Auf jeden Fall war das der Grund und die Stimmung im Land war ziemlich gemischt. Also die Menschen freuen sich auf jeden Fall über den Regimesturz sehr, aber gleichzeitig geht es vielen schlecht. Also vielen schlecht, weil sie realisiert haben, dass ca. 200.000 vermisste Personen bzw. beim Regime inhaftierte Personen getötet wurden. Also das war eher zu erwarten, die ganzen Berichte haben darauf hingedeutet, aber für ihre Angehörige war das unvorstellbar. Und deshalb jetzt vielen immer noch schlicht. Aber auch die wirtschaftliche Lage ist äußerst prekär. Also es geht den Menschen richtig schlecht. Also sie können sich vieles nicht leisten. Die Arbeitslosigkeit ist massiv gestiegen, unter anderem auch seit dem Regimesturz, seit dem 8. Dezember. Viele Investoren und Händler haben ihre Geschäfte eingestellt, weil sie nicht wissen einfach, in welche Richtung das Land sich entwickeln wird. Und dementsprechend jetzt sind viele Menschen arbeitslos. Das Land hat auch ziemlich keine finanziellen Ressourcen, auf die zurückgegriffen werden kann. Und deshalb ist die wirtschaftliche Lage wirklich, wirklich, also sehr schlecht. Auch, man muss hier erwähnen, dass die Spannungen im Land ziemlich hoch sind. Also unter anderem zwischen den unterschiedlichen ethnischen und religiösen Gruppen. Das ist nicht so, weil die Menschen das wollten, sondern weil das in den letzten Jahren sowohl vom Regime als auch von den islamistischen Kämpfern als auch von anderen staatlichen Akteuren und Staaten in der Region und aus der internationalen Gemeinschaft das absichtlich politisiert und missbraucht wird. Und hier spürt man einfach diese Spannung unter anderem zum Beispiel zwischen dem Alawiten, zu denen Regime bzw. der Präsident Bashar al-Assad einfach halt gehört, und den anderen Gruppen und auch zwischen anderen Gruppierungen, zum Beispiel zwischen den Kurden und den Syrern oder den Arabern insgesamt, weil viele zum Beispiel werfen die syrischen demokratischen Kräfte, die SDF, wo die Kurden die Oberhand haben, immer noch diese Region, also im Nordostsyrien kontrollieren. Und dementsprechend kontrollieren sie wirklich die wichtigsten finanziellen Ressourcen des Landes, die Erdölquellen und die Getreidefelder. Und deshalb wird ihnen vorgeworfen, dass sie sich weigern, das ganze Land einfach an diesen Ressourcen teilnehmen zu lassen. Und viele dann führen diese prekäre wirtschaftliche Lage einfach auf die Kurden oder auf diese Einheiten zurück. Und deshalb ist die Spannung einfach sehr hoch. Das spürt man sowohl in den Gesprächen auf den Straßen als auch in den Gesprächen vor Ort mit Menschen, aber als auch in den sozialen Medien und in Form von Eskalationen, wie zum Beispiel in den letzten Wochen in der Küstenregion einfach halt was passiert ist, diese Massaker, wo die Mehrheit der Alawiten dort lebt. Also das kann man einfach im Land direkt sehen, wenn man dort ist, vor Ort ist.
Das heißt, es ist schon so, dass gewisse Gruppen, also man kann pauschal eigentlich gar keine Aussage treffen, würde ich jetzt aus deinen Worten ableiten, sondern gewisse Gruppen, Aleviten einerseits, aber auch Kurden, Christen womöglich, ja, dann auch
Drusen,
die
noch Drusen, dazu, weil gibt's ja auch die israelitische Linie, ja, die auch diese Gruppe in Schutz nimmt. Ich möchte gar nicht unterbrechen, aber es ist ein sehr super Anknüpfungspunkt, ja, weil diese Thematik auch sehr spannend sein kann, vor allem für die Leute, die gar nicht mit dem Land zu tun haben. Syrien war schon immer seit 100.000 Jahren, ja, es ist ein sehr vielfältiges Land, ein diverses Land, vor allem Damaskus, aber auch die ganzen Regionen, ja. Damaskus als älteste Stadt, als Zentrum, jener, die gewandert sind, auch, es war ja ein christlicher Stadt auch am Anfang vor 1000 Jahren, und dann sind die Menschen gekommen. Also es gab immer wieder Wechsel in diesen Regionen und das Zusammenleben hat sich gewahrt. Das hat sehr gut geklappt bis zu der Diktatur. Also da, wo diese arabische, beziehungsweise warum Syrien als arabische Republik genannt wird, aufgrund dessen, dass es einen Zusammenschluss mit Ägypten gehabt hat. Und ab dem, es hat nur ein, zwei Jahre gedauert, und historisch ab dem Zeitpunkt, wo das sich aufgelöst hat, kamen ja die Assad-Familie sozusagen. Hafez zuerst, der Vater Bashars, und der hat dann sehr viel schiefgehen lassen an diesem Zusammenleben. Ja, da ist einfach viel auch Vorteile sind gemacht worden einer gewissen Gemeinde gegenüber, den Aleviten gegenüber. Ich kann zum Beispiel mich erinnern, meine Mutter war über 30 Jahre im Verteidigungsministerium tätig, die höchste Position, die sie erwerben konnte, obwohl sie Wirtschaft studiert hat, aber keine militärische Position. Die höchste war eine Abteilungsleiterin. Sektionschefin durfte sie nicht werden. Das heißt, das Regime, so wie sie in Ministerien und in allem, was sie getan hat, hat eine Spaltung in der Gesellschaft tatsächlich verankert. Und nach dem Wegfall dieses Regimes gibt es jetzt verschiedenste Stimmen. Jene, die sich rächen wollen, andere, die ein Verständnis dafür haben, dass auch tatsächlich viele Aleviten gegen das Regime war, weil das Regime sie ja auch ausgenutzt hat in dem Fall, in dem Kontext, nicht? Also in dem Fall, um eben die Hetze aufzubreiten, Sunniten gegenüber, haben sie dann eben selber die eigene Gruppe verwendet. Und jetzt gibt's mittlerweile sehr viele, die nach dem Krieg, nach 14 Jahren, arm sind, alevitischerseits, weil die Regierung hat sie nicht direkt unterstützt, aber sie hat sie ausgenutzt. Und dementsprechend, da gibt's viele Stimmen. Jene, die verstehen, dass die eine Persönlichkeit oder die eine Familie nichts mit der einen Gruppe zu tun hat und da selber die eine Gruppe drunter leiden konnte und gelitten hat wahrscheinlich, aber auch die meisten von ihnen, die meisten Soldaten, sage ich einmal, nicht die Zivilisten, die auch sehr stark beteiligt waren an den Verbrechen dieses Regimes, aber auch andere Menschen, die in dem Regime tätig waren, andere Gruppierungen. Ja. Und das ist die Aufspaltung, die passiert. Gleichzeitig aber die internationale Gemeinschaft, die dann auf dieser meiner Meinung nach auf dieser Thematik stark spielt. Naja, wer nimmt jetzt wen in Schutz? Iran versucht, die Schiiten in Schutz zu nehmen. Israel zuletzt haben wir gesehen, die Drusen. Dann haben wir die Problematik, dass die Aleviten dann an dem Hafen Russlands geflüchtet sind, wo dieses Massaker stattgefunden hat. Und das ist jetzt eine sehr gefährliche Debatte in Syrien. Ja, wo geht's hin? Findet's dann wirklich eine Spaltung? Auch die Kurden, die von den USA in Schutz genommen werden, wohin ja das Öl dann fließt, nicht? Was du angesprochen hast. Und das ist diese Krux jetzt an der Thematik. Wie geht's in Syrien weiter? Schafft es der neue Präsident, wie auch immer, aus welcher Gruppierung auch immer er kommt? Er hat diese Position jetzt. Es ist seine Aufgabe, den Staat als Bundesstaat auch zu bewahren. Und das hat er in der letzten Verfassungserklärung auch so verankert. Und die Einigung mit den Kurden ist er eingegangen. Das heißt, positive Stimmungen ergeben sich auch jetzt langsam, dass man sieht, gibt es Einigung zwischen den Parteien, den Gemeinden, den Gruppierungen, und schließt man dann die Auslands den Versuch aus dem Ausland, sich da zu intervenieren, weil das wäre eine sehr gefährliche Debatte.
Also nur als Beispiel zu diesen Spaltungslinien, die einfach vom Regime politisiert wurden. Damals, also in den letzten Jahren, war zum Beispiel, als das Regime die oppositionellen Kräfte aus bestimmten Gegenden vertrieben hat, in den Norden nach Idlib, also in den Norden des Landes, hat die Busse, also die sie einfach halt, mit denen sie fahren, durch die alawitische Viertel durchfahren lassen. Durch das ganze Land auch. Der Weg war nicht dorthin. Er hat sie ab und zu auch zur Küstenregion, zu dem alawitischen Viertel einfach genommen und dann weiterhin zum Nord. Das war ganz bewusst. Und das ist einfach in Erinnerung geblieben bei vielen Kämpfern und bei vielen Familien und Revolutionären. Und um das zu überwältigen, ich glaube, das braucht viel Zeit und das braucht wirklich viel Kraft und Geduld, weil ich glaube, es ist einfach, wenn man das sagt, solange man niemanden verloren hat, wenn man sagt, okay, ich verzeihe ihnen und ist alles wieder gut. Aber wenn man mehrere Familienmitglieder verloren hat oder einfach sein Haus, einfach sein altes Leben, alles verloren hat, ist es sehr schwer, das zu bewältigen und darüber einfach hinauszugehen. Also das ist, glaube ich, das braucht viel Zeit, das braucht viel Therapie, das braucht viel Unterstützung, und das fehlt an diesen ganzen Angeboten aufgrund der prekären Lage im Lande jetzt.
Es braucht eigentlich eine sehr massive, intensive Aufklärungsarbeit auch vor Ort, weil natürlich diejenigen, die 14 Jahre lang im Krieg gelebt haben, haben ganz andere Ausgehenssituationen als jene, die jetzt nach Europa geflüchtet sind, ein anderes Leben aufgebaut haben und von der Ferne das Leid betrachtet haben. Das heißt, diejenigen, die dort geblieben sind, auch viele meiner Familienangehörigen, wenn ich mit ihnen rede, sehe ich auch ganz andere Meinungen, ganz andere Gedanken, andere Emotionen der Sache gegenüber. Der eine sagt ja, mir ist wurscht, ich kann auch jetzt mit einer Kerze leben, ja. Es reicht mir, ich brauche keinen Strom, ja. Das sind natürlich intensive Aussagen, ja. Natürlich braucht das Land eine unglaubliche Versorgung jetzt und diese Stromdebatte, weil natürlich auch das Regime bewusst, bevor es auch das, wahrscheinlich wussten sie, dass sie bald ja nicht mehr in der Macht sein werden, sie haben bewusst Elektrizitätsanlagen angegriffen und auch über die Jahre hinweg. Und das ist jetzt nur als absurdes Beispiel, was die Vorstellungen sind. Manche wollen ja ein Land wie Europa, wie ein Österreich aufbauen. Das bin ich zum Beispiel. Ich habe diese Utopien. Ich möchte genau die eine Verfassung, die dieses BVG, das ich studiert habe, das, was ich mir angeschaut habe. Nach Hans-Gelsen. Ich möchte eine Thematik nach 1920. Ja, Österreich hat sich auch von einer Monarchie wegbewegt und das konnte sie und hat es geschafft. Ich möchte auch sowas. Und ich habe aber hohe Ansprüche. Dann gibt es aber andere auf der einen Seite, die jetzt einmal 14 Jahre ja ohne Strom gelebt haben. Das muss man auch so sagen, ja. Und ihre Wünsche sind jetzt einmal, sie freuen sich drüber, dass es jetzt dieses 4-2-Prinzip gibt. Das bedeutet einfach dieses 4-2-Modell, dass alle 4 Stunden 2 Stunden Strom gibt. Das gab es einfach früher nicht. Früher ja vielleicht alle 14, 15 Stunden eine halbe Stunde Strom. Wäsche waschen, alles. Also das muss man wahrnehmen, mit welchen Ausgangssituationen die Leute sich das Land vorstellen. Deshalb braucht es die Aufklärungsarbeit.
Als ich in Zürich war, hatten wir einfach alle 12 Stunden nur für eine Stunde Strom.
Das war ein bisschen eine Umgewöhnung für dich.
Ja. Das ist das war einfach härter als das Militär, glaube ich. Ja. Also das ist
kein Internet.
Unvorstellbar. Also das Internet bricht sehr oft ab. Aber die Menschen haben sich daran gewohnt. Ja. Und deshalb kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass man einfach diese Bilder, also natürlich jeder wünscht sich einfach vielleicht ein Land wie Europa, wo man einfach in Freiheit und im Wohlstand leben kann. Aber das ist momentan sehr, sehr schwer, weil die Grundbedürfnisse momentan nicht gedeckt sind. Also die Menschen kämpfen um wirklich um das Essen. Also wo ich dort war, also habe ich das ist wirklich schwer zu beschreiben. Das ist so ein unangenehmes Gefühl, wenn die Menschen zu dir kommen und fragen dich so nach Essenreste, ob du einfach Essenreste hast. Und die anderen fragen dich, ob du für ihn einfach nur Tee kochen kannst, weil sie einfach kein Gas zu Hause haben. Das alles ist unleistbar für sie einfach geworden. Und dass sie deshalb, ich glaube, die Vorstellungen von den Syrerinnen und Syrern im Ausland unterscheiden sich massiv von den Vorstellungen von den, der Syrerinnen und Syrern im Inland einfach halt. Die sind mit anderen Problemen beschäftigt, die haben andere Prioritäten, sie wollen nur einfach ihren Grund- und Überlebensbedarf einfach halt decken und alles andere kommt dann in Schritten weiter.
Gibt es auch so etwas wie, ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar wahrgenommen hast, Spannungen, Animositäten, Vorbehalte gegenüber den Auslandssyrern, die vor Jahren, vor Jahrzehnten geflüchtet sind, jetzt vielleicht zurückkehren, die vielleicht auch in der Wahrnehmung der jener, die geblieben sind, sehr westlich geworden sind, ja, kann ja auch sein, ja, sehr säkulär geworden sind, teilweise sich auch gar nicht unmittelbar auf diese neue Realität, die sie jetzt in Syrien vorfinden, einstellen können. Also ich persönlich finde es sehr nachvollziehbar, dass das unglaublich schwierig ist, 12 Stunden ohne Strom zu leben oder kein durchgehendes Internet zu haben. Gleichzeitig wird vielleicht der eine oder andere, der im Land geblieben ist, dir sagen, na du bist jetzt aber sehr verwestlicht und verweichlicht, weil du bist ein anderes Wohlstandsniveau gewohnt. Führt das auch oder kann das auch zu Spannungen führen? Rückkehrer und zu Hause gebliebene quasi?
Eventuell schon. Ich würde das ein bisschen halt im Gegenteil beschreiben. Ich glaube, die Konfrontation kommt seitens der Auslandssyrer und Syrerinnen zu dem Land. Weil ich glaube, die, die im Land sind, nehmen wenig Rücksicht, glaube ich, auf die Menschen, die aus dem Ausland kommen. Weil sie, wie gesagt, mit anderen Themen beschäftigt sind. Also halt, sind wirklich, also tatsächlich, wenn man einfach nur sich warm halten möchte, man muss einfach 1, 2, 3 Stunden einfach nur damit verbringen, dass man ein bisschen halt Diesel kauft und dass man das findet und dass man den Preis oder einfach das Geld dafür einfach halt holt. Sind wirklich, sie haben ganz andere Prioritäten.
Und anderen Alltag.
Genau, und wenn man aber die Auslandssyrerinnen und Syrer, also halt dort sind, also ich spreche hier von mir selber, da wird man mit der Realität konfrontiert, dass das Land richtig, richtig, dass dem Land richtig, richtig schlecht geht und den Menschen auch dort. Und meine Eltern haben mir immer natürlich präsentiert und gesagt, wie das ihnen geht und wie ihr einfach Alltag einfach läuft. Aber ist das einfach, ich habe es mir vorgestellt, aber wenn man das hautnah erlebt, ist das ganz, ganz anders. Ich kenne keinen einzigen Syrer und keine einzige Syrerin, die jetzt in dieser Phase nach Syrien zurückgekehrt sind, die nicht krank geworden sind.
Und Depressionen erlebt haben.
Von diesen 11 Tagen war ich einfach 3 Tage richtig krank, weil die Menschen haben entweder so irgendeine Grippe bekommen oder einfach Lebensmittelvergiftung oder irgendwas. Und ich glaube, das führe ich nicht einfach nur auf die schlechte Luftqualität oder einfach schlechte Qualität des Essens zurück, sondern das hat mit der Psyche, glaube ich, auch was zu tun, dass die Menschen dort einfach richtig nicht mehr immun sind zu allem, was sie dort erleben. Also diese Konfrontation, wenn man einfach von dieser Reintegration spricht, ich glaube, das betrifft viel mehr einfach die Auslandssyrerinnen und Syrer als die Leute, die im Land sind. Daran muss man, glaube ich, mehr arbeiten. Ich wurde schon oft gefragt, wie es uns geht, was man einfach halt die alles macht und natürlich habe ich einfach nur die Realität einfach beschrieben, dass das Land auch, also dass das Leben im Ausland nicht so einfach ist, wie sich die Menschen das vorstellen. Natürlich beschäftigen wir uns mit anderen Themen, mehr als einfach Lebensmittel und einfach Einheizung und so weiter. Aber man hat auch viele Herausforderungen, einfach halt das Sprachlernen, die Integration, einfach, dass man sich beweisen muss, dass hier vielleicht die Arbeit noch viel härter als in Syrien ist. Also ich habe in Syrien gearbeitet und ich habe hier gearbeitet. Dieses Arbeitssystem, dass du einfach wirklich 8 Stunden durcharbeitest mit nur einer halben, mit 30 Minuten vielleicht Pause, das haben die meisten Syrerinnen und Syrer nicht. Also machst Pause, wenn du willst, du quatschst mit deinen Kollegen und Kollegen.
Aber dafür arbeitest du vielleicht den ganzen Tag, um dein Leben zu versorgen.
Es ist viel, viel flexibler und man unterschätzt das, aber wenn man das ihnen erklärt, wie das läuft, sie können sich selber auch viele Sachen nicht mehr vorstellen. Mhm. Also sag, nein, das kann ich sicher nicht machen. Einfach 8 Stunden muss man einfach nur zum Beispiel in der Bäckerei stehen, 1/2 Stunde darf man einfach nur sitzen. Ich habe das selber erlebt, wo ich beim Strick gearbeitet habe. Also 8 Stunden Arbeitszeit, davor 30 Minuten Pause. In diesen 7,5 Stunden darf man nicht einmal sitzen. Du arbeitest einfach nur durchgehend. Das sieht man in Syrien selten. Wirklich.
Aber ich glaube, das ist genau die Sache, die dann, die ich habe, wenn man das sowas erzählt, Syrerinnen und Syrer, die wirklich 14 Jahre lang im Krieg gelebt haben, das sind so die Probleme der Privilegierten oder dieser Satz, der dann gleich kommt, weil am Ende hackelst du und hast dann ein paar tausende Euro in der Tasche und hast dann keine Sorgen um die Heizung, um das Essen, um die ganze Versorgung oder das eine oder andere Medikament. Wenn man ihnen
oder
die E-Card, genau,
ja.
Wenn man die E-Card mal ihnen vorhält, dann sind sie schon sehr alle, ja, für das gebe ich mein Leben auf, weil natürlich für die, es kennen Leute in Syrien, die für die Medikamente ihrer Eltern und für die Versorgung nicht 3-4 Jobs gleichzeitig haben, sondern betteln müssen, wirklich. Und auch vielleicht von den Geflüchteten vom Ausland auch ein bisschen Spende, Unterstützung kommt. Also ich persönlich habe in der letzten Zeit, bevor meine Tante gestorben ist, habe ich auch sehr viel darin investiert, weil einfach die Medikamentation vor Ort in der, zum Zeiten des Regimes ja zu Korruption geworden ist. Nicht? Gehst ins Krankenhaus, brauchst mindestens 2-3 Millionen Lira, bis du untersucht wirst und bist froh, wenn du untersucht wirst. Und das ist halt auch so etwas, womit viele nicht klarkommen im Land. Und ja, das sind dann die Probleme. Und wenn ich von solchen Problemen erzähle, wenn ich mit Leuten chatte oder jetzt nach dem Wegfall des Regimes gibt es halt ein bisschen bessere Internet-Verbindung. Und wenn ich sowas erzähle, ja, ich habe schon schnell bemerkt, wie privilegiert meine Probleme sind. Meine 8 Stunden in einer Kanzlei oder in einer Bäckerei oder in einem Ministerium, wie auch immer. Ja, das sind privilegierten Probleme. Und da muss man sich schon bewusst sein, was die Menschen in den 14 Jahren leisten mussten, um zu überleben. Also wirklich so, ich stelle es mir vor, vielleicht hat man sich diesen Film angeschaut, Hunger Games. Ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie habe ich 14 Jahre Krieg überlebt? Wie habe ich das überstanden? Mein Onkel hat 40 Kilo abgenommen. Ich habe ihn nicht wieder erkannt, als wir wieder Video gechattet haben. Er war 2-3 Mal in den Gefängnissen Assads und ich habe mir so schon gedacht, ich erkenne ihn nicht wieder, wenn ich jetzt hinreise und ihn auf der Straße einfach zufällig treffe. Vielleicht würde ich ihn wirklich nicht erkennen.
Ja, ich glaube, zu diesen Reibungen und Spannungen, nur zurück zu deiner Frage, glaube ich, wird eher in Zukunft kommen. Ich glaube, viele Syrerinnen und Syrer jetzt, die einfach ins Land zurückkehren, also auf Besuch gehen, glaube ich, vermeiden solche Diskussionen oder sowas. Die meisten so passen sich an oder beschäftigen sich einfach oder sind mit anderen Themen beschäftigt. Die fragen den Menschen, wie es ihnen geht. Sie sind auch dann selber beschäftigt, diese Sachen zu besorgen, einfach halt, dass man die Medikamente kauft und dass man einheizt und dass man Freunde trifft und so. Also ich glaube, das kommt, bisher ist es noch nicht so weit gekommen, dass sie über grundlegende Themen einfach halt diskutieren, über einfach, dass man die Vorstellungen des neuen Staates oder des neuen Regimes oder wie sich das Land entwickeln wird oder so. Meistens geht es um ganz normale familiäre Themen, wie einfach, wie ging es euch einfach in den letzten Jahren, wen habt ihr verloren, was sind die Schwierigkeiten momentan, wie kann man ein bisschen helfen, dass man ein bisschen halt ein bisschen Präsenz zeigt, dass man Gäste und also Freunde und nur einfach halt Bekannte trifft. Ich glaube, da hat man wirklich keine Zeit, vor allem wenn man seit langer Zeit einfach im Ausland ist, um über diese Themen zu besprechen. Also ich war eher mal mehr oder weniger so ein passiver Zuhörer, also bei solchen Diskussionen. Ich wollte mich nicht einbringen in irgendeine Art und Weise, wo ich einfach zum Diskutieren mit den Menschen komme und wo wir einfach, wo die Sichtweisen vielleicht voneinander unterscheiden können. Also das habe ich total vermieden. Ich wollte einfach nur die Zeit richtig genießen, diese einfach den Bekanntenkreis und Freunde und Verwandte einfach mal treffen, uns drüber austauschen, mir ein Bild einfach von dem Land und von der Lage dort machen auch, weil, wie gesagt, egal wie Menschen das beschreiben, wenn man das einfach hautnah erlebt, ist das einfach eine ganz andere Situation.
Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass die Bevölkerung es schon satt hat, 14 Jahre lang nur nach dem Essen und nach der Heizung zu suchen. Also die syrische Bevölkerung, wenn man so ein bisschen Geschichte liest, ist ein sehr intellektuelles Volk. Das hat man auch gesehen an dem, was die Geflüchteten im Ausland gemacht haben. Es ist kein Volk, das nicht gerne in die Schule geht, sondern es ist wirklich ein Volk, dessen erste Priorität meiner Meinung nach Bildung ist. Viele in meinem Kreis auch eben. Und deshalb 14 Jahre lang Krieg, wo man dann weit davon entfernt war, von Zukunftsvorstellungen, von der Bildung. Da gibt's auch schon von Menschen, die es satt haben und schon sofort beim Wegfall des Regimes Demonstrationen veranstaltet wurden, auch sehr viel Aufklärungsarbeit, direkt mit NGOs vom Ausland Kontakt aufgenommen wurde. Mein Cousin von Schweden ist jetzt auf Tour gegangen nach Syrien mit einer europäischen Organisation gemeinsam, wo sie dann vor Ort auch schon nach den Bedürfnissen erforscht haben und versucht haben, Berichte zu erstellen, die Menschen zu interviewen, so ähnlich wie du versuchst in deinem, wie du versucht hast, in deinem Kreis auch das Bild zu verschaffen, machen sie das auf einer größeren Ebene, damit eben endlich auch so Berichte gibt über das Land, weil man ja noch nicht so viel weiß. Und da hat man schnell erkannt, dass die Bevölkerung auch Sehnsüchte hat nach Bildung, nach Wiederaufbau, nach Intellektualität wieder im Land, nach intellektuellen auch Diskussionen und nicht nur das Diskussion, wie komme ich über die Runden heute. Ja.
Wie ist denn eurer Einschätzung nach, oder vielleicht formulieren wir es so, das eine ist jetzt, es gibt jetzt neue Machthaber, die einen islamistischen Hintergrund haben, der natürlich auch dazu führt, dass sich gewisse Gruppen vielleicht nicht so sicher fühlen, weil die nicht genau wissen, wie wird jemand mit dieser Vergangenheit beispielsweise mit syrischen Christen umgehen, mit Kurden umgehen, mit anderen Minderheiten umgehen, Frauenrechte auch ein Thema, ist alles noch ein wenig offen, wie sich das entwickelt. Ja. Da würde mich einerseits eure Einschätzung interessieren. Ich weiß, es ist ein bisschen Glaskugel lesen, wir können es nicht wissen. Wir haben aber natürlich schon jetzt einige Wochen und Monate, wo man sieht, es gibt zumindest Bemühungen, die in Richtung Demokratie deuten könnten. Es gibt zum Beispiel Bemühungen, dass man auch versucht, Frauen in irgendeiner Form einzubinden. Man kann jetzt immer noch sagen, viel zu wenig, auch gemessen an internationalen Standards. Aber es gibt sozusagen Entwicklungen, die in eine gute Richtung deuten. Dann gibt es natürlich wieder, du hast dieses Massaker an Aleviten angesprochen, Kotaiba, Entwicklungen, wo man sagt, oh je, so sollte es eigentlich nicht sein, ja, dass die Gewalt zunimmt und dass diese innerstaatlichen Trennlinien, die ethnische Trennlinien sind, aber auch religiöse Trennlinien sind, noch einmal sich verschärfen, ja, noch einmal an Gewicht gewinnen. Wenn ich euch jetzt um eine ganz, ganz grobe Einschätzung bitte, was würde denn überwiegen? Wo meint ihr, wird sich's am ehesten hin entwickeln? Überwiegt bei euch persönlich weiterhin noch die Hoffnung, ja, zu sagen, ja, das Land ist trotz all dieser Herausforderungen fähig, den Weg in eine gute, stabile Zukunft zu gehen, eine idealerweise demokratische Zukunft? Oder seid ihr derzeit eben auch aufgrund dieses Ereignisses da im März, eher skeptisch, und ich möchte noch einen Punkt einbringen, auch deshalb, weil wir wissen, all das, was es jetzt bräuchte, nämlich mehr Entwicklungszusammenarbeit, mehr Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, wird immer schwieriger aufgrund der Kürzungen für USAID, aber auch für andere Geldflüsse, die aus den Vereinigten Staaten gekommen sind, wo man weiß, das wäre natürlich auch wichtig für die humanitäre Hilfe. All das trifft jetzt leider zeitlich sehr blöd zusammen, kann man sagen, weil genau das bräuchte ein Land, das sich im Wiederaufbau befindet. Ich weiß, große Frage, aber vielleicht so abschließend von beiden so eine Art Resümee, in welche Richtung tendiert ihr, wo seht ihr die Entwicklung oder wo hättet ihr sie auch gerne?
Ich glaube, also die Hoffnung stirbt zuletzt, also halt wie die Österreicher einfach halt sagen. ich glaube...
Witziger aus die Österreicher, ja. Bitte Frage.
ich glaube, also Hoffnung habe ich immer noch, natürlich mit ein paar Vorbehalten, also ich bin vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. Und diese Massaker, nur einfach halt darüber kurz zu sprechen, also diese Massaker waren einfach Ausdruck dieser Spannungen, worüber ich erzählt habe. Also das waren definitiv, dass es wurde und wird immer noch von allen Seiten und Aktoren schon aufgehetzt. Es wird auch diese konfessionellen Spannungen werden absichtlich von bestimmten Ländern, die von der Lage profitieren möchten, einfach auch vorangetrieben.
Die jeweiligen sozusagen Verbündeten auf den einzelnen
Seiten.
Genau,
und
Seiten,
das sieht ja. Man einfach in diesem Massaker einfach, dass einfach sowohl islamistische Kämpfer, Regimeanhänger, bewaffnete Zivilisten, Räuber und Verbrecher alle involviert waren. Und diese Massaker waren richtig, richtig grausam und schrecklich. Also sie haben sehr viele Syrerinnen und Syrer richtig massiv betroffen. Und was aber auch gleichzeitig gut war, dass man einfach in auch großen Rahmen über ethnische und über religiöse Solidarität einfach halt mitgespürt hat. Und durch diese laute Stimmen könnte wirklich Schlimmeres verhindert werden. darauf sind wir stolz und das einfach gibt uns noch weiterhin Hoffnung. Und am letzten Tag, beziehungsweise am 11. März, also halt einen Tag nach dem also offiziellen Ende des Massaker, einfach diese verschiedene, wurde ein Abkommen zwischen den kurdischen Kräften, also beziehungsweise diese demokratischen Kräften Syriens, wo auch die Araber einfach einen Großteil ausmachen, und dem neuen Präsidenten einfach abgeschlossen, in welchem einfach festgehalten wurde, dass sie nicht mehr einfach untereinander, also gegeneinander kämpfen werden, bis eine Einigung erzielt wird. Das hat uns noch weiterhin Hoffnung gegeben, dass vielleicht Syrien noch eine Chance hat, dass die Menschen, egal abgesehen von ihrer Ethnie und von ihrer Religion, in Frieden nebeneinander leben dürfen.
Und wollen.
Ja. Und wollen. Also, und was die Politik angeht, bin ich hier noch vorsichtiger, vor allem was diese Hintergründe einfach von den neuen Machthabern einfach angeht, weil sie auch untereinander, glaube ich, eine große Herausforderung haben. Also der neue Präsident hat einfach bekannt gegeben, dass er einfach eine ganz neue Richtung einfach einnehmen wird, und im Vergleich zu den letzten Jahren einfach sollte einfach ganz unterschiedlich sein. Er hat offensichtlich, also er hat das ganz klar ausgedruckt, dass er sich jetzt von der Revolutionsgedanke in Richtung ein Staatsgedanke einfach entwickelt. Also weil einfach mit der Revolution kämpft man, einfach streitet man, ist man einfach hartnäckig bei bestimmten Themen. Und wenn man einfach das Staatsprinzip im Kopf hat, dann denkt man einfach an Minderheiten, denkt man einfach an Probleme, denkt man einfach an Verbündete, denkt man einfach auch an Gegner. Und das alles hat er schon offensichtlich ausgedruckt, dass er einfach sich darum kümmern wird, beziehungsweise einfach Rücksicht darauf nehmen wird. Es muss aber dann praktiziert werden. Und dafür braucht man schon ein bisschen Zeit. Ich würde einfach Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie jetzt bestimmte Sachen einfach halt versäumt haben oder irgendwas. Ich finde das Erbe einfach des Regimes richtig, richtig groß und sehr schlecht. Ich habe ein bisschen einige Sachen geschildert, woran gearbeitet wird. Und das alles einfach braucht wirklich viel Zeit. Ich glaube, am einfachsten ist Wiederaufbau des Landes, aber am schwierigsten ist Wiederaufbau der Menschen. Weil, wie gesagt, viele Menschen sind traumatisiert. Es sind so viele Themen noch unaufgeklärt geblieben, was auch diese Spannungen einfach angeht.
Verschwundenen, vermissten Menschen.
Genau, die vermissten und diese ganz einfach schlechten Erinnerungen, die die Menschen haben, brauchen bestimmte Methoden und Ansätze, wie sie einfach bewältigt werden. Und hier zählen wir einfach natürlich auch auf die internationale Community. Also die USA jetzt spielt einfach nicht nur in Syrien eine untergeordnete Rolle mittlerweile und in der ganzen Welt, was auch USAID einfach angeht, dass sie das gestoppt haben. Aber wir zählen unter anderem einfach auf Europa. Also ich habe wirklich Hoffnung und wünsche mir viel Unterstützung von Europa, weil diese Themen, worüber wir gesprochen haben, Demokratie, Freiheit, Wohlstand, da ist Europa einfach Vorreiter in diesen Themen. Und wenn sie einfach mehr unterstützen, hoffen wir einfach, dass das Land einfach in eine Richtung geht, die einfach auch Freiheit, Demokratie, Wohlstand und Menschenrechte mit sich bringt. Ich habe Hoffnung und hoffe, dass das einfach umgesetzt wird. Das
ist eine schöne Vision.
Ja, es ist wirklich eine schöne Vision. Ich kann mich nur anschließen. Ich denke auch, dass Europa ein Friedensprojekt schon immer war und ist und deshalb auch genau diese Rolle in anderen Staaten spielen kann. Nicht also genau diese Werte transformieren kann. Es ist auch unsere Aufgabe, finde ich, als SyrerInnen in der Diaspora, die auch diese Werte schon kennengelernt und anerkannt haben und angenommen haben, zum eigenen Teil des Lebens gemacht haben, dass wir auch dann vor Ort genau diese Werte transformieren, was das Recht angeht, was den Rechtsstaat angeht, nicht? Das ist ganz wichtig, weil sobald ein Rechtsstaat gibt, haben wir all diese Probleme nicht, über die wir jetzt intensiv diskutiert haben. Dann sind Minderheiten klar, nur noch nicht in der Verfassung, ihre Rechte sind verankert und ihnen geht's dann gut und ihre Rechte sind geschützt, sobald Angriffe oder Verbrechen stattfinden, jenerseits, ja. Sei es in der inneren Gemeinden, weil die spalten sich auch dann wieder und da gibt's Probleme. Und ich finde, wo ich mich nicht anschließe, ist es, dass es auch nicht einfach ist, das Land wieder aufzubauen. Da bin ich sehr, natürlich sehr optimistisch, aber die Thematik ist, eben aufgrund dieser ganzen internationalen Gemeinschaft, die gerade auch gewisse Vorteile beziehen möchte aus dem Land, wenn sie das Land nicht in Wiederaufbau gehen lassen, beziehungsweise in Wiederherstellungsphase, auch die eigenen Machthaber, ja, die vor Ort sind, wenn die nicht auch intensiv dran arbeiten, dann bleibt das Land in diesem Chaos. Und von Armut wird noch ärmer. Und von Arm wird ärmer, von zerstört, zerstörter. Und das geht nicht. Das bedeutet dann, dass wir dann es noch 100 Jahre brauchen, wieder aufzubauen, weil 50 Jahre Zerstörung brauchen 100 Jahre Aufbau. Ja, zerstören kann man sehr einfach, aufbauen braucht man länger. Ja, das denkt man schon nur an den Kuchen, den man aufisst. 3 Stunden gebacken, in 2 Minuten aufgegessen. Und das ist halt die Sache. Ja, in 50 Jahre hat man zerstört, da braucht man, ja, vielleicht 100 Jahre ist es übertrieben, aber zumindest weitere 50 Jahre, weitere 5 Jahrzehnte, um das Land auf die Beine zu bringen, um wirklich von Begriffen zu sprechen, ohne sich privilegiert zu fühlen, wenn ich sage Grundprinzipien, wenn ich sage Bundesstaatlichkeit. Syrien wäre so ein tolles Beispiel für Länder, kann man sozusagen, ja, Zweikammersystem, wo es einen Bundesrat gibt und dann in den einzelnen Ländern, wo die Drusen leben, die Aleviten, die Christen, die Mehrheit Sunniten, dass die da ihre eigenen Landtage formen.
Föderalismus
ganz einfach. Das ist ein super, super Beispiel, ja. Und das kann man sehr schön hintransformieren.
Ich merke schon, ja, wie du Österreich auf, ja, Syrien
auf Syrien machst. Auf Syrien, genau. Genau, die 4 Grundprinzipien plus, ja, 2, die müssen, genau.
Ich frage vor den Tücken des föderalen Systems, aber dazu machen wir, ja, nein.
Natürlich. Das Datenschutz ist da ganz, genau. Immer wie die Länder dann mit ihrem Datenschutz, ja. Aber auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, dass man optimistisch bleibt und in der neuen Verfassungserklärung, die es gegeben hat in Syrien, da gibt es 53 Artikel, von denen viele vielversprechend sind und andere die Gewaltentrennung leider nicht verankert haben. Und da bin ich nur am Abwarten, wenn dieser Nationalrat wieder jetzt zusammenkommt und zusammentagt in Syrien, was und welche Verfassung wird für die nächsten 5 Jahre beschlossen. Das ist entscheidend. Ich glaube, dann kann man noch mehr drüber reden, weil jetzt in dieser Verfassungserklärung gibt's viel, was fehlt, viel, was kritisierbar ist und anderes, wo zum Beispiel Frauenrechte verankert wurden, wo zum Beispiel verankert wurde extra, ja, die Frau darf arbeiten, sie darf sich ausbilden lassen, verankert wurde, Syrien ist ein Bundesstaat. Da sieht man schon die Bewegung gegen Zersplitterungen, das ist nicht jetzt ein Gebiet der Kurden oder ein Gebiet, das löst man mit Föderalismus lieber als mit bewaffneten Gruppen in verschiedensten Teilen des Landes. Also da sieht man schon Anreize, dass sich das Land in eine schöne Richtung bewegen kann. Was fehlt, sind Wahlen und eine endgültige Verfassung. Eine Urkunde, die das Land dann wirklich in Frieden für viele Jahre verabschieden kann.
Nur einfach als Kommentar, also ich habe das mit dem Wiederaufbau des Landes einfach gesagt, weil im Vergleich, also das ist in Relation zum Wiederaufbau der Menschen einfach einfach ist. Aber natürlich, das ist einfach ein großer Prozess. Aber nur, wenn wir einfach bei dem Beispiel bleiben, also wenn wir eine Schule, also die eine zerstörte Schule, kann man einfach innerhalb vielleicht ein paar Monaten wiederbauen. Aber Menschen, die einfach seit 10 Jahren diese Schule nicht besucht haben, wie lange braucht es einfach Zeit, also bis sie einfach wieder auf dem gleichen Level kommen, als sie einfach Schule einfach für 10 Jahre weiterhin besucht hätten. Mm. Also das braucht viel, viel Zeit.
Auf jeden
Fall. Der Wille einfach der Menschen hier spielt eine große Rolle, weil du kannst nicht mit dem Wiederaufbau richtig einfach anfangen, wenn viele Themen auch und die Menschen auch den Willen nicht dafür haben. Also natürlich brauchst du Unterstützung, brauchst du Geld und so, aber du brauchst unter anderem den Willen der Menschen und dass sie einfach sich einigen können, also in welcher Form einfach wir miteinander einfach halt umgehen können und leben wollen. Mm. Ist das, glaube ich, das Schwierigste momentan, weil wie gesagt, einfach
das
haben wir
gesagt, das braucht Aufklärungsarbeit in erster Linie.
Genau, also nicht die letzten 14 Jahren haben nur Negatives mit sich gebracht. Und auch die Jahre davor einfach unter dem Regime, diese Spaltung hat auch nicht jetzt neu angefangen, sondern seit 54 Jahren, also halt seitdem das Regime einfach in die Macht gekommen ist. Ich glaube deshalb, das braucht noch viel Zeit.
Und plus auch, was man mitbedenken kann, ist, dass die Menschen noch immer trauern. Also ja klar, zu Mitte März, nachdem die Unruhe im Land sich verbreitet hat, gab es dann Mitte März die Revolution und da hat man wieder die Freude empfunden. Das heißt, die Menschen haben den Willen zumindest, sich wieder zu freuen. Ich glaube, das hat jeder und deshalb sind sie wieder auf die Straßen gegangen, haben sich Schulter an Schulter, haben sie wieder gefeiert und gedenkt der Revolution, die jetzt auch in Sieg verabschiedet wurde. Und das ist ein schöner Satz auch vom Präsidenten. Ja, die Revolution, sie war hart, man hat sehr viel geopfert. Flüchtling ist man geworden, ein Zuhause hat man aufgegeben und mehrere Familienangehörigen, das sind keine wenigen Verluste. Aber jetzt muss man auch dieses Kapitel schließen, um ein neues in Frieden aufschlagen zu können. Und dafür braucht es natürlich, wie du sagst, Bereitschaft jenerseits der Menschen, aber auch jenerseits der internationalen Gemeinschaft, die auch über die letzten Jahre, sei es Russland oder andere Staaten, viel von diesem Krieg profitiert haben.
Dann hoffen wir, dass das neue Kapitel, das da aufgeschlagen wird, ein gutes ist, auf jeden Fall ein besseres als die letzten. Auch der Appell an die internationale Gemeinschaft, auch, glaube ich, an die Aufnahmeländer, die ja dann sagen, Rückkehr wollen wir gerne. Ja, Rückkehr muss man auch ermöglichen. Ihr habt jetzt schon dargelegt, dass das einerseits einfach wirtschaftliche Aspekte mit sich bringt, dass das aber auch ja seelische Arbeit mit sich bringt, Trauer mit sich bringt, Aufarbeitungsarbeit. Und ich glaube, da sollte und müsste gerade auch Europa einen Beitrag leisten. Da bin ich ganz bei euch. Wie sich das Ganze entwickeln wird, wir wissen es alle nicht. Ich kann mich aber jetzt heute hier nur für euch bedanken, dass ihr so offen auch darüber gesprochen habt. Einerseits über eure Erfahrungen vor Ort, über eure Ängste, aber auch eure Hoffnungen für dieses Land. Und man merkt sehr gut, finde ich, an euren beiden Beispielen, dass ihr einerseits sehr, sehr in Österreich verankert seid, ja, im Positiven wie manchmal im Negativen die ganzen österreichischen Feinheiten auch aufgesogen habt und gleichzeitig aber auch in Syrien verankert seid und dass man beides sein kann. Und das finde ich nämlich auch so wichtig in einer Welt, wo wir alle multiple Zugehörigkeiten haben und wo eigentlich die Zugehörigkeit zu nur einem einzigen Land, einer einzigen Kultur immer mehr die Ausnahme wird, dass es möglich ist, für beide diese Länder auch so etwas wie Zugehörigkeit und ja vielleicht im positiven Sinne Patriotismus zu spüren und man sich nicht entscheiden muss, dass man sagt, ich kann Syrerin, Syrer bleiben, aber ich kann auch Österreicher sein. Ich finde, das verkörpert ihr beide wirklich sehr gut. Danke für eure Offenheit, danke für eure Expertise und dass ihr heute meine Gäste wart.
Danke für die Einladung.
Danke, dass wir hier sein durften.
Und bei euch bedanke ich mich auch, dass ihr heute wieder mit dabei wart und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört bei Aufnahmebereit. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.